Von Google über Unilever bis zu Fossilen wie Shell versprechen heute alle möglichen Unternehmen, klimaneutral zu werden. Manche ernsthaft und so schnell wie möglich, andere eher locker flockig und irgendwann. Und so ist es auch kein Wunder, dass der Begriff klimaneutral in letzter Zeit ziemlich unter die Räder geraten ist. Windige Anbieter, noch windigere Klimazertifikate und Bäume, die nie gepflanzt wurden, haben das Konzept in Verruf gebracht. Und sowieso, was genau bedeutet klimaneutral eigentlich? Was ist echte CO2-Kompensation und was schnöder Ablasshandel und wie unterscheidet man das eine von den anderen? Einer, der es wissen muss, ist Wilhelm Hammes. Wilhelm hat vor 3 Jahren Planted gegründet, ein Kölner Start-up, das Unternehmen hilft, ihre CO2-Emissionen systematisch zu senken. Und was an Restausstoß bleibt, gleicht Planted über erneuerbare Energienprojekte in aller Welt aus. Gleichzeitig aber pflanzt die Firma auch für ihre mittlerweile 350 Kundenunternehmen Bäume und tut damit genau das, was manche Klimaschützer sehr kritisch sehen. Viel Gesprächsstoff also für unsere Diskussion mit dem professionellen Klimaschützer Wilhelm Hammes.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Willkommen zu den Sustainable Brand Stories, Wilhelm Hammes.
Freut mich, Harald. Grüß dich.
Wilhelm, von Unilever über Google bis zu Fossilen wie Shell verspricht heute fast jedes Unternehmen irgendwann klimaneutral zu werden. Manche meinen es ernst und nehmen es in Angriff, andere sprechen eher vom Sankt-Nimmerleins-Tag. Ist generell dieses klimaneutral werden aus deiner Sicht eigentlich eine gute Nachricht oder nicht? Was sagst du?
Also ich finde es erstmal gut, dass sich viele Unternehmen heutzutage für diesen Weg entscheiden, denn das Thema scheint ja immer populärer zu sein und an klimaneutral an sich oder das Vorhaben ist jetzt erstmal nichts falsch. Ja, von daher ist es schon mal schön zu sehen, dass das Bewusstsein da ist und Klimaneutralität, ja, ist ja das Ziel der Vereinten Nationen und wahrscheinlich für meinen Begriff eine der wichtigsten Aufgaben heutzutage unserer Zeit. Wie man jetzt mit dem Wort klimaneutral an sich umgeht, genau, ist jetzt eine andere Frage, aber grundsätzlich finde ich eine sehr positive Entwicklung.
Mhm. Du hast schon erwähnt, der Begriff ist nicht ganz unproblematisch oder könnte problematisch sein. Also laut einer Studie des Sinus-Instituts aus vergangenem Jahr wissen tatsächlich nur 3% der VerbraucherInnen im Detail, was damit eigentlich gemeint ist. Mehr als die Hälfte glaubt nicht, dass sich damit die Hersteller zu Maßnahmen zur Reduktion oder Vermeidung des CO2-Ausstoßes der Produkte verpflichtet haben. Das ist aber keineswegs so. Klingt so, als ob dieser Begriff irgendwie eine Menge Verwirrungspotenzial birgt, oder?
Genau, weil klimaneutral ist halt erstmal nicht ganz so leicht verständlich für Verbraucherinnen und Verbraucher dort draußen. Es gibt unterschiedliche Auslegungen dafür. Man weiß nicht genau, was da im Hintergrund eigentlich alles passiert ist. Und das ist dann eben auch teilweise Grund für die VerbraucherInnen-Täuschung. Für unsere Begriffe ist an dem Wort jetzt erstmal selber nichts verkehrt, aber man muss definitiv erklären, wie es dazu gekommen ist. Also ich sag mal ein Beispiel, klimaneutral durch Kompensation von XY Tonnen über Projekt ABC. Ja. Mhm. Ansonsten.
Das wäre eine saubere Lösung.
Wird halt suggeriert. Genau, richtig. Wenn ich das eben nicht hinzufüge oder beifüge und es irgendwie wesentlich ist, wird halt suggeriert, dass die Verwendung eines Produktes oder einer Dienstleistung gar keine Auswirkung auf das Klima hat. Also dass es wirklich tatsächlich, ich sag mal, klimaneutral ist. Und das stimmt halt oft nicht. Ja? Und deswegen haben wir uns eigentlich bei Planted entschieden, einen anderen Weg zu gehen und dafür auch eben Kommunikationsempfehlungen zu geben.
Dazu würde ich gleich gerne noch mit dir sprechen, auch darüber, wie ihr denn eine Klimaneutralität anstrebt oder für eure Partner strebt. Wir müssen ehrlich sagen, wir bei Strichpunkt Design haben bis letztes Jahr auch von klimaneutral gesprochen. Ich muss ehrlich sagen, wir wussten es einfach nicht besser. Heute schon. Jetzt hat es im letzten Jahr Klagen der Deutschen Umwelthilfe gegen Firmen wie Beiersdorf und die Drogeriekette DM gegeben. Beide erfolgreich. Beide Firmen oder beide Marken verwenden den Begriff klimaneutral nicht mehr. Und ihr habt euch auch auf einen anderen Begriff verlegt, klimaaktiv. Was hat euch zu dieser Entscheidung bewogen?
Was uns dazu bewegt hat, ist, dass es, glaube ich, wichtig ist, auch an der Reduktion anzusetzen. Ja, das heißt also nicht nur in Anführungsstrichen CO2 zu kompensieren, was trotzdem eine sehr gute Maßnahme ist. Ja, dagegen möchte ich gar nichts sagen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir einen Schritt weitergehen und wirklich an der Dekarbonisierung arbeiten. Deswegen haben wir uns bei Planted für das Wort klimaaktiv entschieden oder auch eine Climate Active Company, weil man so wirklich auch ins Doing kommt. Ja, das heißt also, wir wollen weitergehen als klimaneutral und dafür muss man eben auch eine ganze Menge machen bei uns. Ja, das heißt also, eine CO2-Bilanz aufstellen, einen Reduktionspfad eben erarbeiten. Ich muss die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortbilden und wirklich schauen, ne, was kann ich jetzt erreichen, mit welchen Zielen komme ich wohin und bis wann auch. Und wenn man das alles macht, so, dann ist man auf jeden Fall schon mal aktiv fürs Klima. Die Frage ist natürlich dann auch, wie sehr. Das muss immer wesentlich sein. Und das erörtern wir dann eben individuell mit den Firmen dann in der Zusammenarbeit.
So mit deinen erklärenden Worten, total nachvollziehbar und überzeugend, finde ich. Der Begriff per se an sich alleinstehend, klimaaktiv, sagt mir als Verbraucher aber natürlich auch nicht so wirklich viel. Ne? Weil klimaaktiv kann ich ja behaupten, wäre ich ja bereits, wenn ich einmal die Kiste stehen lasse und stattdessen aufs Fahrrad steige. Bin ich aber auch klimaaktiv, oder?
Richtig, genau. Also es muss natürlich wesentlich sein und es geht erstmal darum, kein falsches Versprechen zu machen, wie schon erwähnt bei Klimaneutralität. Ne? Also klimaaktiv muss ich natürlich später auch erklären, ja, was habe ich gemacht, wie viel hat das gebracht, wohin möchte ich als nächstes etc. Aber an sich ist es erstmal neutraler als Begriff. Ja, es gibt also kein falsches Versprechen. Es besagt eigentlich erstmal, dass die Firma sich aktiv für den Schutz einsetzt und eben durch verschiedene Lösungen das eben machen möchte. Ja. Was wichtig ist aber, dass einfach bei einer ganzheitlichen oder ehrlichen und transparenten Kommunikation dennoch irgendwie kommuniziert werden muss, wie die Unternehmen denn dafür eigentlich handeln. Und das heißt also, ich muss schon auch exakte Angaben machen zu meinem Corporate Carbon Footprint, den geplanten Maßnahmen und ja einfach alles, was dazugehört. Also auch hier ist wieder Erklärung notwendig. Warum? Weil ich vergleiche das immer gerne mal mit dem Bereich der Health Claims. Da spielen wir nicht mit der Gesundheit also von Menschen, sondern in unserem Falle mit der Gesundheit des Planeten. Und da muss ich eben aufpassen. Ja, es gibt nicht die eine Lösung oder den einen Claim, glaube ich, der zum Ziel führt, sondern es ist halt sehr komplex und individuell eben, was ich als Unternehmen immer mache.
Hat für mich als Unternehmen also total ehrenvoll, Greenwashing zu vermeiden, nichts versprechen, was man nicht halten kann, klar. DM zum Beispiel hat sich jetzt auf den Begriff umweltaktiv verlegt. Das ist, wenn ich am Regal stehe, ne, als Verbraucher und jetzt mich zu einer Creme entscheiden muss. Früher stand da klimaneutral drauf, klang gut, konnte nicht gehalten werden, jetzt steht da umweltaktiv, hilft mir natürlich auch nicht wirklich weiter. Ne? Also muss man sich letztendlich irgendwie zwischen Wischiwaschi und Greenwashing entscheiden, leider, ehrlicherweise.
Ich glaube, man muss einfach genauer sagen, was da gemacht wird und es braucht bessere Hinweise, man muss verlinken, es ist halt einfach sehr komplex. Ne? Insofern, es gibt nicht die eine Lösung für das eine Problem, sondern es ist so umfassend und das kann ich eben teilweise nicht mit einem Wort einfach lösen. Insofern, grundsätzlich ist da erstmal nichts Falsches, dass man überhaupt sich dafür bemüht, ja? Aber die Frage ist eben, genau, wie sehr nutze ich das oder wie stelle ich das eben dar? Und bei uns ist klimaaktiv jetzt auch rechtlich geprüft worden. Natürlich gibt es da eben auch gewisse Anforderungen, dass man natürlich auch, dass es wesentlich sein muss, dass es eine Auswirkung haben muss, dass man es eben so und so auch nochmal erklären muss. Es ist sehr komplex. Ich meine, deswegen plant ja die EU eine eigene Institution, wo man in Zukunft diese Health Claims oder Green Claims, einfach einreicht. Und die werden dann eben freigegeben oder nicht. Und das wird dann wirklich stark begutachtet und ist an sich eine gute Entwicklung. Generell sei ja auch dazu gesagt, der Bereich ist ja sehr, sehr jung noch. Und ich finde, dass sich so eine Branche auch immer am Anfang finden muss. Und insofern ist es auch in Ordnung oder es ist verständlich, dass da jetzt erstmal Fehler passieren. Aber die Fehler sind ja dafür da, damit wir uns verbessern und optimieren. Von daher ist das jetzt im ersten Schritt vielleicht gar nicht so schlecht alles.
Willkommen, kommen wir mal zu euch und vielleicht dir zunächst. Du bist eigentlich Unternehmensberater. Du hast mal für Rocket Internet ein Startup in Sri Lanka aufgebaut. Du warst Geschäftsführer eines Familienunternehmens in der Fleischindustrie. Das klingt jetzt beides nicht so wie so der automatische Weg, der zur Gründung eines grünen Startups führt, oder?
Ja, da hast du recht. Allerdings ist mir in der Lebensmittelbranche damals aufgefallen, dass wir irgendwie auf 10 Milliarden Menschen gehen und keineswegs es gerade schaffen, all diese Menschen irgendwie nachhaltig zu ernähren. Ja, also wir gehen sogar darauf hin, dass wir eine Steigerung der Nachfrage an Proteinen sehen werden, die sich nochmal fast verdoppelt, also um 80% bis 2050, während wir uns eigentlich nicht erlauben können, noch mehr Landflächen dafür zu nutzen, für diese Mehrproduktion, ja, weil wir immer mehr Regenwald abholzen. Und wenn wir die globalen Klimaziele erreichen wollen, müssen wir diese Proteine mit 2/3 weniger Emissionen produzieren. Das heißt also doppelt so viel Essen auf der gleichen Fläche mit weniger Emissionen. Und da habe ich damals gedacht, so, wie soll das denn gehen? Und genau, habe mich dann auf die Suche begeben, im ersten Schritt nach nachhaltigen Proteinen. So nachhaltiger erstmal als Fleisch, da gibt es einige. Aber auch nachhaltiger als Pflanzenproteine gibt es tatsächlich auch einige, die sich auf Bakterien stützen. Das heißt also CO2-negative Proteine. Und das war so der Anfang des Ganzen. Das war so mein Wake-up-Moment. Natürlich esse ich selber kein Fleisch mehr. Ich bin Vegetarier. Also ich esse schon noch Fleisch, aber wenn, dann eben Wildfleisch, weil es eben besser ist für die, oder nicht ganz so schlimm, sagen wir mal so, für die Umwelt. Und genau, und so führte ein Weg zum anderen. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, warum eigentlich nicht mehr Klimaschutz hier vor Ort machen, mal irgendwie greifbar, mit hoher Qualität und auch in Eigenregie. Mich hat da irgendwie vieles gestört. Und so ist dann irgendwie auch dann auch letztlich Planted entstanden.
Du hast zusammen mit deinem Partner gegründet, jetzt mittlerweile seid ihr 20 Mitarbeitende. Ganz kurz, es gab damals ja auch schon einige Angebote. Wir waren zum Beispiel bei Planetly, die gibt es jetzt heute nicht mehr, die uns geholfen haben, unsere CO2-Emissionen, die unvermeidlich waren, zu kompensieren. Heute muss man sagen, seid ihr unser Partner, das als kurzer Disclaimer, und ihr helft uns nicht nur, unsere CO2-Emissionen zu senken und zu kompensieren, sondern überzukompensieren. Erzähl mal, warum meintest du, dass es noch ein weiteres Unternehmen braucht, neben den einigen, denen es am Markt gab? Warum ein Startup? Warum Planted? Was ist eure Mission?
Also unsere Mission ist es wirklich, so viele Unternehmen wie möglich zu dekarbonisieren, ja, und zwar wirklich von innen heraus und im besten Fall sogar gemeinsam mit der Belegschaft, weil ich glaube, dass es für eine echte Transformation dort draußen, dass wir da alle mit anpacken müssen, ja, und oft fehlt so ein bisschen dieser Connect zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das versuchen wir auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es für mich total wichtig, wirklich diesen Klimaschutz greifbar zu machen, ja, und wirklich hier vor Ort klimastabile Mischwälder aufzuforsten mit einem eigenen Förster im Team und auch da anzupacken, weil ich sag häufig, dass das Problem alles andere als greifbar ist. Es ist total kompliziert, es ist weit in die Zukunft, es ist weit weg, ja, es betrifft einen nicht direkt selber, und deswegen, ja, ist das sehr wichtig, finde ich, dass es wirklich greifbar gemacht wird hier vor Ort und wenn man wirklich auch die Effekte sieht, wenn ich das Thema eben anpacke.
Vielleicht kann man das tatsächlich an unserem Beispiel von Strichpunkt Design oder der Mighty Group, zu der wir gehören und die jetzt sozusagen euer Kunde oder Partner ist, beschreiben. Also, ihr erfasst zusammen mit uns die unvermeidliche CO2-Emissionen, die wir im Jahr produzieren, durch Dienstreisen, durch die Rechner, durch die Server und so weiter und so fort. Ihr helft uns zu herauszufinden, wo man diese CO2-Emissionen senken kann und was an unmittelbar oder unvermeidlichem Rest bleibt, das überkompensiert ihr mit uns. Das tut ihr nicht. Du hast einmal Baumpflanzung angesprochen, darüber wollte ich gleich mit dir noch sprechen, weil es ein schwieriges Thema ist, glaube ich. Das tut ihr nicht, indem ihr irgendwo am Ende der Welt Regenwald schützt oder vorgeht, Regenwald zu schützen, sondern unser Geld fließt ganz konkret ein Wasserkraftwerk, das in Vietnam erneuerbare Energie erzeugt, und in Baumpflanzung vor Ort. Also eine Kombi aus erneuerbarer Energie irgendwo auf der Welt und Baumpflanzung vor Ort. Ist das sozusagen das Geschäftsmodell? Habe ich das richtig beschrieben oder was Wichtiges übersehen?
Richtig, genau. Wir kombinieren quasi internationale Klimaschutzprojekte, die eben von anerkannten Standards zertifiziert werden, mit der lokalen Aufforstung, ne, weil eben beides verschiedene Vorteile hat. Und das ist erstmal so das eine auf der Climate Action Seite, wie wir sagen. Auf der anderen Seite ist es eben total wichtig, dass wir mit euch gemeinsam oder auch mit so vielen Firmen wie möglich an der Reduktion arbeiten, ne? Eben vorher die Emission Hotspots analysieren. Wo gibt's die größten Hebel jetzt bei den Unternehmen? Ja, sind es die Reisetätigkeiten? Ist es Stromverbrauch, Gasverbrauchsgüter etc.? Gibt's eine ganze Menge, was man da optimieren kann? Und ich finde, es gibt nie diese Entweder-Oder-Seite, sondern wir müssen beides machen. Wir müssen maximal dekarbonisieren und wir müssen maximal auch auf der anderen Seite Gutes tun und so viel wie möglich zurückgeben, entweder hier vor Ort oder auch eben international. Und diese drei Bausteine machen wir dann eben. Also Reduktion, lokale Aufforstung und internationale Projekte.
Das Thema Aufforstung und Regenwaldschutz ist ja so im letzten Jahr so ein bisschen unter die Räder gekommen. Nein, Entschuldigung, in diesem Jahr hatten Rechercheure von Die Zeit, Guardian und dem Reporter Pool Source Material Klimagutschein des mächtigen US-Zertifizierers Verra unter die Lupe genommen. Also Zertifizierer, muss man vielleicht noch sagen, das sind Institutionen, die mir belegen, dass ich meinen Hektar Regenwald nicht abgeholzt habe und dafür kriege ich sozusagen eine Belohnung. Das ist so der Grundgedanke dieser Zertifikate und eigentlich ein guter. Nur dabei haben die Reporter halt rausgefunden, dass von dieser Institution Verra ein Großteil der untersuchten Zertifikate Schrott waren. Also sie haben nur einen Teil untersucht, von denen war aber ein Großteil Schrott, weil beispielsweise der Regenwald, der vorgeblich hätte abgeholzt werden sollen, gar nicht abgeholzt werden sollte. Trotzdem wurde ein Zertifikat ausgestellt, trotzdem konnte ich sozusagen als Inhaber dessen Geld dafür kassieren. Ihr seid nun überhaupt nicht Kunde bei Verra, ihr pflanzt auch nicht Regenwald. Auch war das dennoch ein Schock für euch, auch wenn ihr nicht mit Verra zusammenarbeitet?
Auf jeden Fall. Das war sicherlich nicht förderlich für diese ganze Branche, sag ich mal. Und wir haben zum Glück bei Planted nie einen Gramm von diesen Regenwaldschutzzertifikaten irgendwie angeboten oder gekauft, weil zum einen machen wir es ja selber in Eigenregie mit einem Förster hier vor Ort und perspektivisch auch in ganz Europa im besten Fall. Und zum anderen konnten wir uns auch nie wirklich diese Berechnungsmethoden erklären, ja, weil eben das Ganze über Wald zu machen, CO2 zu binden, ist gar nicht so trivial, eben von der Berechnung her. Und deswegen haben wir gesagt, was wir nicht per se verstehen, machen wir dann auch nicht. Und insofern waren wir persönlich ist davon nicht betroffen bei Planted, aber generell schon ein großer Schock eben für die Branche.
Quick and dirty. Zeit für eine Runde fixe Fragen. Was war denn der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Ganz offen in der Lebensmittelindustrie. Damals ging es um die Doku Cowspiracy und das hat mir einfach die Augen geöffnet. Ich glaube, das war 2015 und da ging es quasi los mit der Büchse der Pandora.
Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Ich glaube, dass Unternehmen gar keine andere Wahl mehr haben, als irgendwie nachhaltig zu engagieren. Es gibt ja die CSRD-Regelung, die 2025 15.000 Unternehmen in Deutschland dazu verpflichtet, eben solche Maßnahmen anzugehen, das heißt eine CO2-Bilanzierung zu machen und so weiter. Und ich glaube, der ROI ist nicht zu machen, wird immer größer. Es geht um MitarbeiterInnen, es geht um Stakeholder und so weiter und so fort. Das heißt also, hoffentlich gibt es irgendwann gar keine andere Möglichkeit mehr, als sich dafür zu entscheiden.
Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
Ich sage dann ganz oft, dass ich später unseren Enkelkindern wenigstens sagen kann, selbst wenn es nicht geklappt hat, dass wir es probiert haben, aber im besten Fall hat es geklappt oder es wird besser und dann war man quasi federführend heute in 2023.
Deine Definition von Nachhaltigkeit in einem Satz.
Im besten Fall sozial, ökologisch und ökonomisch so zu handeln, dass man enkelfähig wird.
Und hast du eine bessere Alternative statt des ausgeleierten Begriffs Nachhaltigkeit?
Ja, enkelfähige Zukunft finde ich schon sehr, sehr schön oder einfach ökologisch gerecht, kann man auch sagen.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
Ja, ich habe ab und zu noch das Thema Fernreisen dann auf der Agenda. Ich will hier und da natürlich immer noch ein bisschen die Welt sehen. Und das geht dann einmal pro Jahr nicht ohne. Insofern ist das mein Laster.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
Ich würde in jedem Fall eine CO2-Steuer einführen. Und zwar auf CO2-intensive Produkte, wie zum Beispiel auf Fleischwaren, die dann nicht nur teurer werden, sondern einfach auch einfach zusätzlich Revenue generiert wird, eben sich nutzen kann, reinvestieren kann. Und das wäre meine Maßnahme, da sehr starke CO2-Steuer einzuführen.
Selbst wenn man nicht nur Regenwald schützt, sondern neue Bäume pflanzt, ist es ja auch nicht unumstritten, denn erstmal ein Schössling, habe ich gelernt, braucht oder stößt während seines Wachstums erstmal mehr CO2 aus, als er kompensiert. Erst nach etwa 10 Jahren dreht sich der Saldo um. Das lässt sich nicht verhindern, aber in der Zeit, wo wir sozusagen schnell zu Lösungen kommen müssen, ist das ein Problem. Und niemand kann natürlich garantieren, dass nicht eines Tages ein Bulldozer rüberfährt oder ein Waldbrand oder ein illegaler Ruderer mein Wald abfackelt. Deswegen sind Baumpflanzen auch eigentlich eine ziemlich riskante Wette auf die Zukunft, oder?
Auf jeden Fall, ne? Deswegen ist es relativ schwierig, darüber eben CO2 zu kompensieren. Es gibt eben unterschiedliche Berechnungsmethoden, ja, ex ante, ex post etc. Aber grundsätzlich sage ich eigentlich immer, es gibt drei Probleme bei der ganzen Geschichte. Das erste ist, ne, Bäume brauchen sehr lange, bis sie wirklich CO2 binden. In der Regel sagt man so, für eine Tonne CO2 braucht ein Baum um die 50 bis 70 Jahre. Das zweite ist eben, was du auch schon sagtest, Harald, dass niemand garantieren kann, dass diese Bäume wirklich lange überleben. Ja, also wir wollen ja wirklich CO2 über die nächsten tausende von Jahren wirklich vermeiden, binden und so weiter. Und das letzte ist, in Deutschland haben wir sonst das Problem der Doppelzählung. Also alles, was in Deutschland erstmal aufgeforstet wird, zählt erstmal zur nationalen Treibhausgasbilanz. Und wenn wir das den Firmen jetzt wie Strichpunkt auch gutschreiben würden, hätten wir eine Doppelzählung. Und deswegen geht es auch aus diesen Gesichtspunkten nicht.
Dennoch pflanzen
Was vielleicht interessant ist, das kann ich auch dazu sagen, es gibt einen interessanten Baum, den würde ich persönlich gerne mehr pflanzen. Ist nicht ganz so einfach. Es gibt einen Baum, der chinesische Blauglockenbaum, der tatsächlich in nicht 70 Jahren eine Tonne CO2 bindet, sondern in 10 Jahren 600 Kilo. Der wächst sehr, sehr schnell und der hätte von der CO2-Senke her wirklich große Wirkung. Auf der anderen Seite ist der wohl leider invasiv. Das heißt also, ich kann nicht so wirklich kontrollieren, wie der wächst, wohin der wächst, wie der auswuchert. Insofern sagen bei uns halt auch verständlicherweise viele Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, erstmal vorsichtig damit. Trotzdem, ne, wenn man jetzt rein auf den Impact schauen würde und wirklich was da viel Mehrwert stiften würde, wäre das also sicherlich mal ein spannendes Forschungsprojekt. Wir haben selber mal so ein Forschungsprojekt initiiert im Osten, am Frankfurt an der Oder, wo wir mal auf einer ehemaligen Ackerfläche 40 verschiedene Baumarten gepflanzt haben aus dem Ausland, weil wir da mal untersuchen wollten, welche Bäume denn hier in Deutschland in Zukunft gut überleben beim Klimawandel. Und das wissen wir tatsächlich gar nicht. Unser Förster hat dann gesagt, oh Mensch, lass uns doch mal wirklich da mal Bäume aus Südfrankreich, aus Norditalien, aus Mallorca, überall pflanzen. Und das haben wir gemeinsam eben mit unseren Unternehmenskunden finanzieren können. Und jetzt entsteht dann schöner, neuer Klimawald mit ganz unterschiedlichen Baumsorten. Und dann gucken wir mal, was in den nächsten Jahren da irgendwie möglichst gut überlebt.
Also Ergebnisse gibt es noch nicht, sondern der Versuch läuft dort sein.
Genau, die Mühlen im Wald mahlen etwas langsamer, von daher wird das noch ein paar Jahre dauern, aber der Klimawandel ist in Berlin und im Osten deutlich fortgeschritten, ne? Also man sagt, so 3 bis 5 Jahre ist da das Klima irgendwie voraus, gegenüber hier in Köln, wo wir sitzen, im Westen. Das heißt, dass wir da so einen kleinen Vorsprung haben und dann vielleicht irgendwann hoffentlich die ersten Ergebnisse dann sehen.
Mhm. Aber dann erklär doch mal bitte, Wilhelm, wir haben ja darüber gesprochen, oder du hast es auch erwähnt, was sozusagen an Baumpflanzung erstmal kritisch zu betrachten ist mit Blick aufs Klima. Dennoch pflanzt ihr mit Kunden wie uns Bäume. Ihr beschäftigt sogar einen erwähnten Klimaförster, den Jan. Ja, da habe ich gelernt, schon 180.000 Bäume gepflanzt. 40.000 weitere sind für diesen Herbst bereits finanziert. Warum?
Gute Frage, weil Wald viel mehr noch ist als CO2-Senke. Ja, also ich finde, der Schutz von Biodiversität ist unheimlich wichtig. Das ist auch einer unserer planetaren Grenzen. Und Wald ist ja viel mehr als das. Ja, Wald ist Luftfilter, Wasserfilter, Naherholungsgebiet für uns Menschen, Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten. Er ist Lärmschutz und so weiter und so fort. Und er ist unheimlich wichtig für die Erhaltung unseres Ökosystems eigentlich. Ja, also er bringt viel Stabilität. Und ja, im Vergleich zu anderen Unternehmen setzen wir eben mit unseren Pflanzungen dann direkt hier in Deutschland an. Und weil es auch einfach dem Wald sehr schlecht geht hier in Deutschland. Ja, also 4 von 5 Bäumen gehen schon leider kaputt oder denen geht es nicht gut aufgrund eben der globalen Erwärmung. Und die Waldsterberate hat in den letzten Jahren einfach mal um 700% zugenommen. Und deswegen kommen Firmen wie wir eben da rein. Oft reichen die Mittel nicht. Ja, oft gibt es irgendwie Monokulturen, die durchmischt werden müssen. Oft gibt es irgendwie Brachflächen oder ehemalige Braunkohleflächen. Und dann kommen wir eben immer vom Planted rein und versuchen eben dann, solche Maßnahmen zu realisieren oder einfach Wälder klimastabiler umzubauen. Und genau deswegen sind wir froh, den Jan zu haben, ja, weil wir wollen eben Qualität liefern und da brauchen wir einfach Expertise in-house, weil das Thema ist gar nicht so unkomplex. Einfach mal so einen Baum zu pflanzen ist gar nicht so easy. Und da kann man auch eine ganze Menge falsch machen. Und deswegen sind wir einfach froh, dieses Setup eben zu haben mit dem Klimaförster.
Welche Bäume hat der denn so auf seinem Unimog, wenn er in den Wald fährt, um für euch zu pflanzen? Welche Baumarten, das weiß man, außer dem chinesischen Glockenbaum, welche sind einigermaßen, haben eine höhere Chance, den Klimawandel zu überleben?
Das sind tatsächlich sogenannte Tiefwurzler, wie ich jetzt auch in den letzten Jahren gelernt habe. Also alles, was da draußen abstirbt, wie zum Beispiel die Fichte, ja, die wurzelt halt sehr flach, die kommt nicht so gut an Wasser. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist, dass die relativ leicht umknicken, diese Bäume. Und deswegen pflanzen wir eben klimastabile Sorten, also Bäume, die wirklich tief wurzeln. Und das sind eine ganze Menge. Wenn mich darauf jetzt keiner verhaftet, das sind aber teilweise Kirschen, Robinien, Erlen und viele weitere, da müssten wir es den Jan fragen, aber genau, auf jeden Fall Tiefwurzel, das ist ganz, ganz wichtig.
Alles klar. Ich habe vor einiger Zeit Dr. Michael Pahle interviewt, der ist beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung der führende Experte für CO2-Emissionshandel. Ich habe ihn gefragt, von all diesen angebotenen Maßnahmen, die draußen angeboten werden zur CO2-Kompensation, welche sind eigentlich die nützlichen und welche sind überflüssig? Und sagt, es hängt von zwei Faktoren ab. Das eine ist Integrität, also wird das wirklich gemacht oder ist es so eine Fake-Greenwashing-Maßnahme? Und von der Zusätzlichkeit der Maßnahme, also wird etwas gemacht, getan, was nicht sowieso geschehen würde. Nun, ihr steckt unser Geld zum Beispiel von Strichpunkt Design in ein Wasserkraftwerk in Vietnam. Das steht wirklich da. Das produziert jeden Tag saubere Kilowattstunden Strom. Du hast es sogar selber besucht. Auf YouTube kann man sich Videos anschauen, wo du dort in Vietnam rumläufst. Also da sind wir total safe. Das gibt es tatsächlich und das Geld ist gut angelegt. Aber dieses Kraftwerk steht ja schon seit längerem da. Also es ist eigentlich nicht wirklich dadurch, dass wir Geld reinstecken, zusätzlich. Oder wie siehst du das?
Also ich sehe das so, dass solange eben Kompensationsmaßnahmen oder es sich hier um geprüfte Projekte handelt, die auch gewissen Kriterien unterliegen, spricht da erstmal nichts gegen. Ja, also ein solches Kriterium ist zum Beispiel eben die Zusätzlichkeit, ne, die gewährleistet, dass das Projekt ohne Förderung nicht möglich gewesen wäre. Und ich war eben vor Ort mit der United Nations und wir haben mit den Verantwortlichen gesprochen, ne, und die sagten uns, dass zum einen eben solche Projekte natürlich geplant werden müssen, und zum anderen aber auch getragen werden müssen über die Zukunft. Und das ist ja doch dann auch teilweise ein erheblicher Revenue-Stream. Und in diesen Ländern lohnt es sich normalerweise nicht, eben auf erneuerbare Energien zu setzen. Also in Vietnam, es ist immer noch ein Entwicklungsland, wird einfach noch häufig mit Kohle, Öl oder Gas eben Strom produziert. Und warum soll man dann eben zur teureren oder nachhaltigeren Alternative greifen? Ein weiterer wichtiger Faktor ist auf jeden Fall auch die Permanenz. Ja. Das heißt also, dass die reduzierten Mengen an CO2 irgendwie quantifizierbar oder messbar sind und dass das Projekt eben auch dauerhaft CO2 reduziert. Ja. Und jetzt mal die Brücke eben zu den Regenwaldschutzprojekten. Bei einem Wasserkraftwerk oder Wind- oder Solarprojekt kann ich eben klar sagen, okay, 144 Megawatt Grünstrom oder eben nicht. Ja. Und das kann ich quantifizieren. Das ist auch einen längeren Zeitraum eben gegeben. Und insofern verlassen wir uns dann natürlich auch ein Stück weit eben auf die anerkannten Standards. Ne? Also Goldstandard ist zum Beispiel auch noch ein anderer. Die United Nations macht das eben auch. Und die ja tragen dafür auch Sorge, dass das alles auch Recht und Ordnung hat.
Also genau hinschauen muss man ja immer. Aber bei dem Thema dieser Podcast-Folge sollte man das noch einmal richtig genau tun. Denn wir sind im Bereich Klimakompensation und damit einer waschechten Grauzone unterwegs. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Firmen wie McKinsey, Volkswagen, Gucci sind in den letzten Monaten ihre CO2-Kompensation spektakulär um die Ohren geflogen. Im konkreten Fall ging es um ein riesiges Waldgebiet in Simbabwe, das mit dem Geld der Unternehmen angeblich vor der Abholzung bewahrt und sogar aufgeforstet werden sollte. Das so bewahrte CO2 hatten sich die Companies dann auf ihre Klimabilanzen angerechnet. Das Dumme war nur, in Simbabwe floss lediglich ein Bruchteil des Geldes in Baumpflanzung. Und wie sie herausstellte, war das Waldgebiet auch gar nicht so abholzungsgefährdet wie angegeben. Die Kompensation entpuppte sich als eine riesige Luftnummer. Auch Willem Hammes Startup Planted pflanzt Bäume. Aber Planted tut das nicht irgendwo am Ende der Welt, sondern hier in Deutschland vor unseren Augen und auch nicht zur CO2-Kompensation, sondern für den Arten- und Umweltschutz. Von Wilhelm habe ich außerdem gelernt, dass das Wesentliche bei Kompensationsmaßnahmen in deren Integrität und Zusätzlichkeit besteht. Im Klartext findet die Kompensation, anders als im erwähnten Beispiel in Simbabwe, tatsächlich statt. Und zweitens ist sie etwas, was nichts ohnehin passieren würde. Also zahlt man möglicherweise für einen Wald, der sowieso gepflanzt, oder ein Solarkraftwerk, das ohnehin gebaut worden wäre. Am allerwichtigsten aber, das ist mein Learning Nummer 3 aus dem Gespräch mit Wilhelm, ist die Vermeidung von CO2-Emissionen. Denn was erst gar nicht in die Atmosphäre geblasen wird, muss auch nicht kompensiert werden. Auch daran arbeiten wir bei Strichpunkt Design zusammen mit Planted. Und was an Emissionen bleibt, überkompensieren wir 25%ig. Ist das nun das Ende aller Weisheit? Keineswegs. Was unser Klima und seinen Schutz betrifft, lernen wir ständig hinzu. Hören wir also mal genau hin, was Wilhelm Hammes uns nun sonst noch mit auf den Weg gibt. Zwei Fragen hätte ich noch auf dem Halfter. Ihr habt mittlerweile 350 Kunden, denen ihr helft, ihre CO2-Emissionen zu kompensieren. Wenn es jetzt mehr werden, was euch gewünscht sei, gibt es genügend verlässliche Projekte in erneuerbaren Energien, um CO2-Kompensation darzustellen? Oder wird da irgendwann die Luft knapp, weil es gibt eigentlich nicht mehr genug Projekte, in die man investieren könnte, die man unterstützen könnte, die auch so einen verlässlichen Revenue liefern in CO2-mäßig wie dieses vietnamesische Wasserkraftwerk?
Also Projekte gibt es erstmal genug. Es gibt ja auch soziale Projekte, die man unterstützen kann, oder auch Carbon Removal Zertifikate, auch sehr schöne Projekte, allerdings auch etwas kostspieliger. Allerdings ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn da, ich sag mal, das Angebot irgendwann hoffentlich limitiert ist, beziehungsweise die Nachfrage einfach das Angebot übersteigt, weil Ziel ist es ja auch, dass die Preise eben steigen. Also aktuell ist es noch relativ günstig, CO2 zu kompensieren. Also es ist noch zu günstig, weil ich eben dann nicht genügend auch an der aktiven Seite, an der Reduktionsseite eben sonst tue. Und insofern ist das ja auch der gewünschte Marktmechanismus, dass über die Zeit einfach diese Preise sich erhöhen. Das sehen wir jetzt aktuell noch nicht. Wahrscheinlich auch aufgrund des Werra-Skandals. Aber die Branche ist, wie gesagt, auch noch sehr in den Anfangsschuhen. Und ich glaube, dass das in Zukunft auch noch weiter zunehmen wird.
Okay, also wenn ich richtig verstehe, du setzt darauf, dass ein Teil eures Angebots unattraktiver wird, nämlich Geld in irgendwelche Projekte zu stecken, nicht in irgendwelche, sondern Projekte zu stecken, mit denen wir die CO2-Rest ausgleichen, weil die CO2-Zertifikate teurer werden. Also erhöht sich für eure Kunden eigentlich das Incentive, mehr bei sich selber anzusetzen und, keine Ahnung, den CO2-Ausstoß runterzufahren, den Energieverbrauch runterzufahren, etc. Ist das der Mechanismus?
Genau, das ist der gewünschte Idealzustand. Also wir haben Projekte mit Firmen, die ein gewisses Budget haben, und wir gucken dann erstmal, okay, wie viel dieses Budgets können wir denn vielleicht auch maximal in die Reduktion stecken. Ja? Und wenn da auch noch was übrig bleibt, dann gerne auch zusätzlich noch weiter, ne, eben aufforsten oder auch CO2 kompensieren. Allerdings ist eben dieser Mechanismus noch nicht da, weil es noch zu einfach ist oder zu günstig ist, da immer vielleicht einfach nur CO2 zu kompensieren. Aber ich glaube, da kommen wir hin. Also besonders, wenn man nochmal auf die Carbon Removal Zertifikate schaut, also da kostet dann wirklich die Tonne signifikant mehr. Und die CO2-Senke ist auch eine ganz andere. Carbon Removal Zertifikate sind wirklich Projekte, wo zum Beispiel, ich sag mal, ein sehr tolles Projekt von Climeworks aus der Schweiz, CO2 aus der Luft gezogen wird. Ja. Da wird tatsächlich CO2 dann komprimiert im Anschluss und im besten Fall auch quasi in die Erde gelagert für die nächsten 1000 Jahre. Und da ist es dann zum Beispiel nicht fragwürdig, dass dann, wie vorhin schon besprochen, ne, ein Baum oder ein Wald vielleicht wieder abbrennt und das CO2 wieder in die Atmosphäre kommt. Und diese Projekte sind wirklich von höchster Qualität. Allerdings können sich das die wenigsten Firmen noch leisten. Ja. Aber ich hoffe, dass wir da irgendwann hinkommen, dass auch diese Carbon Removal Zertifikate günstiger werden, oder nicht günstiger, aber kosteneffektiver werden, sodass es vielleicht auch für die breite Masse zugänglicher wird.
Jetzt war, wir haben zu Anfang, Wilhelm, über den Begriff Klimaneutralität gesprochen. Wir hatten hier in diesem Podcast vor einer Zeit Christian Kroll zu Gast, den Gründer der grünen Suchmaschine Ecosia, die 100% ihrer Gewinne für Baumpflanzung und erneuerbare Energien ausgibt. Also ähnlich wie ihr eigentlich. Christian hat einen Punkt gemacht, den ich ganz interessant fand. Er sagte, ja, wir sprechen alle von Klimaneutralität, dass Firmen klimaneutral werden müssen. Das reicht aber nicht. Er sagt, es gibt keinen Grund, nicht über 100% CO2-Neutralität hinauszugehen. Und wir setzen darauf, dass es zukünftig immer mehr Unternehmen tun werden. Denn viele Firmen tun gar nichts. Also müssen die Bewussteren eben mehr tun, also aktiv den Planeten reparieren, den wir in diesem Moment gerade ruinieren.
Da bin ich definitiv bei Christian, weil Klimaneutralität wäre ein super tolles Ziel und das müssen wir auch weiter verfolgen. Aber ich glaube, wir müssen retrospektiv, auch je weiter wir in der Zeit voranschreiten, auch rückwirkend viel, viel gut machen. Und das geht dann eben über Klimapositivität, wo wir vielleicht bei einem anderen Begriff wieder wären. Aber ne, wir sagen bei Planted zum Beispiel, es gibt den sogenannten Handprint. Im Gegensatz zum Footprint, also wie viel Schlechtes tue ich, wie viel CO2 stoße ich aus. Auf der anderen Seite mein Handprint, wie viel Gutes tue ich. Ecosia ist da das beste Beispiel. Hat, glaube ich, einen der größten Handprints von Firmen weltweit. Und Ziel wäre es eben auch bei anderen Unternehmen, dies zu ermöglichen. Also wirklich über Neutralität hinauszugehen und vielleicht sogar ja den historischen Fußabdruck zu kompensieren oder wieder über Carbon Removal Zertifikate aus der Luft zu ziehen oder was auch immer. Ja. Also ich glaube, dann kommen wir wirklich weit und das wäre wirklich das Endziel und eine Traumvorstellung, kann man schon fast sagen, ja.
Lass uns zur letzten Frage kommen, wenn du magst. Wir alle wissen, was zu tun ist, aber wir wissen häufig ja nicht, wie wir es den Leuten beibringen oder uns selbst beibringen. Also wie wir kommunizieren wir Nachhaltigkeit so, dass sie Leute berührt und begeistert. Da vielleicht einfach aus deiner Erfahrung, was muss man berücksichtigen, wenn man Menschen berühren und begeistern will? Womit hast du und habt ihr gute Erfahrungen gemacht oder auch, was funktioniert gar nicht, was sollte man besser lassen?
Ich glaube, es ist wichtig, positiv zu kommunizieren. Jeder, der vielleicht schon mal Planted gesehen hat, sieht, wie wir das auch designtechnisch irgendwie lösen. Kein erhobener Zeigefinger, kein Bashing und auch nicht die Dinge totzureden. Ja, dabei ist wichtig, eben Transparenz zu gewährleisten, Ehrlichkeit und auch Fehler eingestehen. Ja, wenn mal ein paar Dinge nicht funktionieren oder nicht so leicht sind in dieser ganzen Transformation, ist das völlig in Ordnung. Und das kann ich eben auch einfach mal sagen. Womit wir noch sehr gute Erfahrungen gemacht haben bei Planted, war die Motivation der Unternehmen zu verstehen. Ja, wir hatten damals mal eine Anfrage von einer der größten Zigarettenhersteller. Und da war dann so ein bisschen die Frage, wie sehr denn das Thema Marketing da als Ziel definiert wurde oder auch wirklich die intrinsische Motivation. Und tatsächlich wollte da die Firma eine große Menge an Bäumen mit uns aufforsten und das eben massiv für das Marketing nutzen. Und das wollten wir einfach natürlich nicht unterstützen und haben dann gesagt, lasst uns das doch trotzdem realisieren und weniger eben für den Marketingzweck nutzen. Und das war dann eben nicht so zielführend bei der Firma. Und dann merkt man da natürlich schon, okay, was so das Ziel eigentlich ist. Ja? Also möchte man wirklich was Gutes tun oder damit irgendwie, ich sag mal, Greenwashing betreiben. Das heißt, wirklich mal den Kern verstehen, was denn da wirklich das Ziel ist. Und das kriegt man meistens, indem man einfach mal 3-4 Mal warum fragt. Und was gar nicht geht, ist, sich einfach nachhaltig zu nennen, ohne transparent zu sein oder aufzuzeigen, was man denn eigentlich genau tut oder wie man da hingekommen ist. Und ja, deswegen raten wir jedem wirklich, diese Klimareise anzugehen und von A bis Z das Thema wirklich gut anzupacken.
William, was wäre aus deiner Sicht noch wichtig, was wir nicht angesprochen haben? Gibt es noch was, was du mitgeben möchtest?
Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Vertrauen ins System oder auch Trust the Process. Ja? Also ich finde es gut, dass wir diese Diskussionen haben über Klimaneutralität, über Zertifikate, weil die Branche einfach noch sehr jung ist. Das heißt also, ich hoffe, dass viele dadurch nicht jetzt sofort abgeschreckt werden oder unsicher sind, weil letztlich ist das einer der größten Blocker, das Thema eben nicht anzugehen, ja, weil ich eben Angst vor Greenwashing habe, weil ich nicht weiß, wie ich es kommunizieren soll, weil ich Angst habe, dass es mir irgendwie auf die Füße fällt oder nicht weiß, was bei diesen Projekten abgeht. Und insofern kann ich nur jedem raten, ne, wirklich daran festzuhalten, weiter sich zu informieren und auf Qualität zu setzen und auf die Dekarbonisierung, das ist das Allerwichtigste. Und trust the process, also lasst uns der Branche ein bisschen Zeit geben. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich bin erstmal sehr froh, dass wir überhaupt heutzutage einen Mechanismus gefunden haben, CO2 zu messen, zu handeln, zu reduzieren, zu optimieren und damit irgendwie umzugehen. Ja, es ist immerhin die wichtigste KPI, glaube ich, in diesem Jahrhundert oder vielleicht sogar in diesem Jahrtausend. Und insofern, einfach trust the process.
Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Sustainable Brand Stories ist Teil der Brand 1 Podcasts, dem Netzwerk unabhängiger Business-Podcasts. Wir machen Wirtschaft erleb- und hörbar. Immer interessant, aus verschiedenen Perspektiven betrachtend, informativ und hilfreich. Mit dabei im Netzwerk sind zum Beispiel Subscribe Now. Hier stellt Lennart Schneider Konzepte vor, mit denen ihr Abonnenten gewinnen und glücklich machen könnt. Um digitale Geschäftsideen geht es im Podcast Digitale Optimisten mit Alexander Brotzek. In Tech und Trara, dem Podcast der Netzpiloten, werden Tech-Themen ganz einfach und ohne Vorwissen verständlich. Im Planetary Podcast wiederum diskutieren Brand 1 Host Frank Dahlmann und Friedhof Detzner von Planet A Ventures über Wirtschaft in planetaren Grenzen. Weitere Infos findet ihr auf der Website podcast.brand1.de. Schaut oder besser hört doch mal rein. Langweilig, das können wir versprechen, wird es hier nie.
Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.